weiß nicht, ob das, was ich heute Morgen gedenke zu predigen, ob das mit den Erfahrungen jedes Einzelnen von uns übereinstimmt. Ich weiß nur immer eins, dass selbst wenn ich die Erfahrung nicht gemacht habe, dass das nicht unbedingt dann richtungsweisend ist, sondern wir müssen uns immer wieder in das Wort Gottes hinein vertiefen und von daher und da neu Maß nehmen, auch für unser Dienst. Das habe ich auch zeitlebens bis zum heutigen Tag immer wieder gemusst. Ältestendienst oder generell Dienst ist eine schöne Aufgabe, so habe ich das beschrieben. Und ich möchte uns einen Text lesen aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 5. Manche haben mir schon gesagt, ich bin gespannt, worüber du predigst. 1. Petrusbrief, Kapitel 5. Weidet die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht aus Gewinnsucht, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herrscher über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. Dann werdet ihr, wenn der Erzhirte erscheinen wird, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Ich glaube, dass dem Petrus, der diese Zeilen geschrieben hat, eins unvergessen ist. Nachdem er so erbärmlich versagt hat, wir wissen darum, dass unser Herr ihn dann neu aufgerichtet hat. Er hat ihm dreimal die Frage gestellt, hast du mich lieb? Das ist das Entscheidende. Hast du mich lieb? Und dann hat er gesagt, weide meine Schafe. Dreimal. Unvergessen. Ich, der große Versager, werde vom Auferstandenen gewürdigt, in seiner Gemeinde Dienst zu tun. Das hat ihn geprägt. Das hat auch diese Worte für meine Begriffe mitgeprägt. Dieses persönliche Erleben hat seinen Dienst geformt. Und ich muss sagen, dieses Wort geht mir, seitdem ich Pastor bin, immer wieder neu durch den Sinn. Und ich muss neu Maß nehmen daran. Manchmal reibt man sich auch an Worten. Oder sagt, Mensch, mein Dienst passt da gar nicht hinzu. Das stimmt nicht so überein. Aber das ist gut. Drei Dinge. Das erste, sorgt für die Gemeinde Gottes. Das ist die Aufgabe. Oder im Luther heißt es, weidet die Herde Gottes. Weidet die Herde Gottes. Ich finde es ein tolles Bild für die Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde, für das Miteinander auch von denen, die Leitungsaufgaben übernommen haben und der gesamten Gemeinde. Jesus ist der gute Hirte, Psalm 23, und der sich mit seiner ganzen Kraft und Liebe für seine Gemeinde, für diese Herde einsetzt. Und er sagt ja mal dieses Wort, ich bin der gute Hirte. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und weil das so ist, deshalb gehört ihm auch die Herde, die Gemeinde. Er ist der Erzhirte, der Oberhirte. Und Jesus hat keinen Doppelgänger auf Erden. Es gibt keinen anderen Hirten auf diesem Erdball als ihn allein. Er hat keinen Stellvertreter auf Erden. Ihm gehört die Gemeinde. Das ist mal ganz wichtig. Die Gemeinde gehört nicht dem Pastor, die Gemeinde gehört nicht der Gemeindeleitung oder irgendeiner Organisation. Die Gemeinde gehört Jesus. Er ist der entscheidende Hirte. Das ist wichtig für eine Gemeindeleitung, das zu wissen. Auch die Menschen in der Gemeinde, die gehören letztlich und erstlich Jesus. Nicht uns. Die gehören ihm. Das sind von Gott anvertraute Menschen, denen wir dienen sollen. Es ist auch wichtig, dieses Wissen, das will mein Leben in der Gemeinde prägen, unser Miteinander prägen. Ich hoffe, es prägt uns. Wir müssen uns das immer wieder bewusst machen. Wir sind in der Gemeinde, die ihm gehört. Das soll unser Miteinander, unser Reden übereinander prägen. Manchmal gar nicht so einfach und man vergisst das. Das ist das Erste, die Herde, die Gemeinde gehört Gott und keinem anderen. Das Zweite, der gute Hirte vertraut seine Herde Menschen an. Jesus sagt mal, er will seine Gemeinde bauen, Matthäus 18. Doch er tut es durch Menschen, die er begabt, beruft und einsetzt. Epheser 4 habe ich vorhin schon mal genannt. Und Paulus schreibt im 1. Korinther 3, wir sind Gottes Mitarbeiter. Vielleicht ist das für dich schon ganz erhaben, bei SAP zu arbeiten. Oder was weiß ich, gewaltig. Jesus toppt das. Wir sind Mitarbeiter des Höchsten. Mitarbeiter des Allerhöchsten. Und erhalten auch die Aufgabe, auch als Leitende für seine Gemeinde zu sorgen. Jesus bleibt immer der Erzhirte, der Oberste, die entscheidende Person. Und alle Unterhirten, vom Pastor und so weiter, das sind fehlerhafte Menschen. Das sind und bleiben begnadete Sünder, die nichts aus sich heraus sind, sondern alles durch ihn sind, was sie sind. Und sie sollen in seinem Namen dienen. Ihr Lieben, das gilt nicht nur für die Pastoren, das gilt für uns alle. Und ich will das ja auch so ein bisschen so halten heute Morgen, dass ich nicht nur für die drei predige, sondern für uns alle. Wir sind beschenkt, begabt, beauftragt von Gott, um zu dienen. 1. Petrus 4. Ein jeder diene mit der Gabe, die ihm Gott gegeben hat. Könntest du mir jetzt ad hoc deine Gaben sagen? Oder deine Gabe sagen, mit der du ihm in der Gemeinde dienst? Ein jeder diene mit der Gabe, die er geschenkt bekommen hat. Nicht, die muss er nicht produzieren, sondern die schenkt er. Welch ein Vorrecht, welch eine Berufung, gewiss aber auch für eine Verantwortung. Und die Aufgabe leitet, sie sollen der Gemeinde dienen, seiner Gemeinde dienen, dient der Gemeinde. Gott möchte, dass die Herde, um es in diesem Bild zu bleiben, ich weiß gar nicht, ob man das Bild heute noch nehmen kann, hier so eine Stadt wie Speyer, wo man schon in den Zoo fahren muss, um irgendwo so eine Herde von Tieren zu sehen, weil man die gar nicht mehr kennt. Man müsste irgendwie so einen technischen Begriff wählen oder ein Bild wählen. Aber das war ein bekanntes Bild in der damaligen Zeit. Der gute Hirte, der die große Schafherde auf die Weide führt. Da ging es nicht darum, wir machen uns vielleicht so idyllische Vorstellungen, da ging es nicht darum, nur die Stalltür aufzumachen und dann lief alles wie geschmiert, ganz gewiss nicht. Vorderer Orient, karger Boden, musste man oft lange suchen. Übrigens auch ein gefährlicher Job. Manchmal musste man sogar sein Leben einsetzen, um die Schafherde gegen wilde Tiere zu verteidigen. War also nicht so ein idyllischer, wie manche denken. Ich habe ja mal gelesen, es soll 200 Leute in Deutschland geben, die sagen, am liebsten würden sie Schäfer werden. Und dann denken sie so 365 Tage Sonne, am besten so Kreta oder irgendwo, und dann 365 Tage schlafen. So war der Job nicht an der Stelle, das muss man sagen. Aber Hirten haben nicht die Aufgabe, das Gras zu zaubern, die Wasserquellen zu graben oder für die Schafe zu fressen. Das war nicht ihr Job. Das war nicht ihr Job. Sondern ihre Aufgabe war, die Herde dorthin zu führen, wo sie das finden, was schon vorbereitet ist. Darf ich es mal so sagen? Die, die in der Gemeinde vorstehend dienen, das müssen nicht die Macher sein. Sondern das sollen die sein, die zu Jesus hinweisen, der die Bedürfnisse unseres Lebens stillt. Nicht wir stillen die. Wir sind quasi Wegweiser oder Wegweiser von uns zu ihm hin. Das ist unser Auftrag. Was konkret mit Gemeindeleitung, ich will nur drei Dinge nennen. Ich denke, dass Gemeindeleitung die Gemeinde mit dem Wort Gottes leiten und versorgen muss. Das ist die Lehre des Evangeliums, das Wort des Evangeliums, wer ertönt. Dieses zuverlässige und heilsame Wort heißt es an einer Stelle. Das wohltuende Wort. Damit sollen sie die Gemeinde lehren ermutigen und auch korrigieren, wo es nötig ist. Nicht jeder Älteste muss die Kanzel besteigen. Das steht nirgendwo. Aber der Ältestenkreis als Ganzes hat hier wirklich so auch so ein Lehramt, einen Lehrdienst, einen Wächterdienst und muss dafür sorgen, dass das Wort Gottes in seiner ganzen Fülle, in seiner ganzen Breite auch ausgeteilt wird. Mit seinem ganzen Zuspruch. Zuspruch, das sind immer die Stellen, die die meisten Bibelleser angestrichen haben. Das ist Zuspruch. Aber auch mit dem ganzen Anspruch. Mit dem ganzen Anspruch. Gott nimmt uns auch wirklich in die Pflicht an der Stelle. Es ist so wichtig, dass auch in der Gemeinde dieser Aufruf zum Glauben passiert. Dass man nicht nur mit sich selbst beschäftigt, sondern dass andere Menschen zum Glauben gerufen werden. Ich habe mir in Heidelberg immer deutlich gemacht, wenn manche Leute sagten, ach, hier sind so viele Gemeinden und so weiter, dann habe ich mal, soweit ich das wusste, alle Gemeindeglieder von allen Gemeinden zusammengezählt und das zur Gesamtbevölkerung von Heidelberg in Beziehung gesetzt. Das hat mir immer wieder geholfen. Dann waren das vielleicht 3% oder sowas. In allen Kirchen von Heidelberg, das ist in Speyer nicht anders. Ich glaube das ganz gewiss. Dass das eine, dass Menschen zum Glauben kommen. Wir sind nicht die Letztverwerter der guten Nachricht, sondern wir dürfen die Wohltaten weitergeben. Das andere ist auch wichtig, dass wir im Glauben wachsen. Ich weiß nicht, wie lange du jetzt im Glauben bist. Ich möchte dich mal fragen, wächst du noch im Glauben? Bist du noch gut unterwegs? Oder bist du satt, abgefüllt, hab alles? Ich denke, wir machen immer wieder neue Entdeckungen an Gott, an seiner Größe und an seiner Schönheit. Und dass wir vor allen Dingen unsere neue Identität entdecken, wer wir jetzt durch Christus sein dürfen, das stärkt unseren Rücken. Dann können wir auch fester auftreten, was wir in ihm unverdientermaßen jetzt sein dürfen, was er uns geschenkt hat. Dass wir auch in der Gemeinde, dass wir ein Stück weit Veränderung erfahren. Die Bibel nennt das Heiligung. Dass wir so angenommen werden, wie wir sind, aber dass er uns nicht so lässt, wie wir sind, Gott sei Dank, sondern dass er die Kanten an uns abschleift, an mir, an dir, die Kanten abschleifen. Das haben wir nötig, ich auch immer wieder. Dass vor allen Dingen die Kinderkrankheiten des Glaubens ausgenutzt werden. Sabine, du hast 3 Kinder, welche Kinderkrankheiten gibt's? Masern, Mumps, Keuchhusten und so weiter. Es gibt auch Kinderkrankheiten im Glauben. Die kann man sich leisten, wenn man zum Glauben kommt. Da hat man Kinderkrankheiten. Gott macht alle Leute gesund. Oder er wird dafür sorgen, dass mein Bankkonto überquillt. Oder wie auch immer. Das sind Kinderkrankheiten des Glaubens. Das sind Dinge, die sich hier einnisten, die aber keinen Anhalt am Wort Gottes haben. Die werden ausgemerzt, manchmal sogar schmerzhaft ausgemerzt, dass wir merken, da hat sich so Eigenes eingeschlichen. Das stammt aber nicht von ihm. Kinderkrankheiten des Glaubens, das ist so richtig. Und der Herr möchte ja, dass so jeder einzelne Christ auch charakterfest wird, dass er eigenständig wird, nicht nur immer einen Pastor in seiner Nähe braucht, um zu überleben, sondern dass er eigene Meinungen vertreten lernt, in seiner Umgebung. Und da ist es wichtig, dass sich Älteste auch immer wieder Gedanken machen, ob das wirklich in der Gemeinde geschieht. Dass sie auch fragen, wo sind denn die Stärken der Gemeinde? Ich habe gestern irgendwo einen Brief geschrieben, betrifft eine ganz andere Gemeinde. Und da habe ich gesagt, du, ich glaube, dass da große Stärken sind und dass da eine große Schwäche in der Gemeinde ist. Denk mal drüber nach. Wo wollen wir den Herrn bitten, dass er auch den Hebel ansetzt? Chancen und Gefährdungen. Okay, das mag reichen. Das Zweite, was ich sagen möchte, der Gemeinde dienen durch seelsorgliche Begleitung. Ich finde das immer faszinierend von so einem Hirten, der hat da 100 Schafe und der kennt die tatsächlich mit Namen. Für mich sehen die alle gleich aus, oder? Ja, alle grau. Haben alle 2 Ohren, 2 Augen und so weiter. Alles gleich. Das ist interessant. Wenn man mal mit einem Schäfer unterwegs ist, ich habe das natürlich gemacht, selbstverständlich, nicht nur für diese Predigt erst, sondern das war schon vorher. der kennt diese grauen Schafe zum Teil mit Namen. Das ist hochinteressant. Der weiß die Stärken und die Schwächen der einzelnen Schafe. Da gibt es eigensinnige, sture, da gibt es manche, die laufen immer im Trott mit und machen sich nicht viel Gedanken und so vieles andere mehr. Auf jeden Fall, der Hirte hat sie alle im Blick. Sehr unterschiedliche Menschen. Ich glaube, Gemeindeleitung ist auch wichtig, dass sie ein Bild machen von den Schafen. Das ist nicht negativ, despektierlich gemeint an der Stelle, wo ihre Stärken, wo ihre Begabungen sind und sie demnach auch einsetzt, wo auch die Schwächen vielleicht da sind. Das Verirrte, Zurückgebliebene, das denen nachgegangen wird, nicht abgehakt, lass laufen, sondern nachgehen, das tut ja manchmal weh. Nicht nur manchmal, ich hoffe immer, wenn man auch Menschen sieht des Glaubens, die eine Zeit mitgegangen sind und dann eventuell immer weniger mitgehen oder kommen. Verletzte verbinden. Ich glaube, in unserer Gesellschaft gibt es viele Verletzte heute. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass sie den ersten und vielleicht auch manchmal den letzten Ort sehen, wo sie geachtet werden, trotz allem, und wo ihnen gedient wird, die Kirche und Gemeinde ist. Deshalb sind auch ganz gewiss in der Kirche und Gemeinde viele Menschen, die Probleme haben, vielleicht allein zu leben. Das hat da seinen Grund. Gemeinde muss auch aufpassen, vielleicht Verbote zurechtzuweisen oder zu ermahnen, die ganze Palette der Seelsorge, Ermutigung aufrichten, ermahnen und heilen oder mit kranken Menschen zu beten. Gemeinde hat auch eine Aufgabe für die Kranken. Die werden vom Herrn gesehen. Und die Gemeinde muss sie auch sehen. Und sie soll ihnen in seinem Namen dienen, ihnen die Hände auflegen und sie segnen, dass der Herr sie anrühren möge, wie immer das Ergebnis auch ist. Und gewiss ist auch wichtig, dass Gemeindeleitung darauf achtet, dass alte, kranke, schwache nicht übersehen werden. Nicht übersehen werden. Und dass das Gebet nicht zu kurz kommt. Wir sind ja manchmal Schaffer heutzutage, werden wir auch zu erzogen, wir müssen was leisten. Und dass da das Gebet auch nicht zu kurz kommt. Nicht, dass Gemeindeleitung das alles selber machen müsste, aber dafür sorgen, dass es getan wird. Und ein letztes will ich noch sagen, was zu dem Dienen gehört. Organisatorisches Leiden, aber Schützen vielleicht auch noch zuvor. Ich habe gesagt, Hirtendasein oder Hirte zu sein, ist nicht so idyllisch zu denken, sondern damals musste man gegen wilde Tiere die Herde schützen, unter Einsatz ihres Lebens manchmal. Ihr Lieben, es gibt auch heute noch Gefährdungen. Gefährdungen des Glaubens für uns alle, die wir auf dem Weg sind. Wir sind noch nicht am Ziel und im Himmel, sondern da ist auch noch dieser große Durcheinanderbringer, der uns manchmal ein Bein stellen will, dass wir stolpern. Kennt ihr das? Der uns manchmal auf Irrwege und Abwege führen will. Das kenne ich auch. Der Sand ins Getriebe bringen will. Oder der manchmal Streit anfacht. Ich habe jetzt mit einigen Menschen zusammengesessen, da ging es darum, wirklich eine schwierige Sache, die zwischen ihnen aufgetreten war, da die Kuh vom Eis zu bringen, wie wir so schön sagen. Gott hat Gnade gegeben und da ein neues Aufeinander zugehen. Aber das sündige Verhaltensweisen, ethische Fehlverhalten gibt es heute auch, dass wir darüber sprechen, Zeitströmungen und so weiter und so weiter. Und hier ist es wichtig, dass Älteste diese Dinge auch aufnehmen und den allgemeinen Trend, vielleicht den Modetrend, zum Wort Gottes in Beziehung setzen und dazu etwas sagen. In der Bibel heißt es einmal, dass eine Gemeinde, egal wie sie jetzt heißt, eine Grundfeste der Wahrheit sein soll. Oh, da knabbert man heute ganz schön. Dass in der Gemeinde an uns, die wir mit Jesus unterwegs sind, dass man irgendwo etwas spüren soll, so sollte es eigentlich sein. Bei allen Fehlern, die passieren und die wir mitmachen. Grundfeste der Wahrheit. Das ist für mich immer ein markantes Wort gewesen. Das ist manchmal nicht leicht, der Job. Deshalb schreibt Paulus, seinem Freund Timotheus, war ein junger Mitarbeiter, man geht davon aus, circa 25, so alt wie der Tobi gestern geworden ist, fast. Da sagt der, ist 2 Jahre älter, da sagt der Apostel, und die Ältesten mögen das auch hören, da sagt er doch mindestens an 2 Stellen, leide willig. Das hat man gedacht, das wäre so eine gute Aufgabe, da schreibt der Apostel Paulus, leide willig. Für mich ist das ein Hinweis darauf, die vorne stehen, die machen nämlich auch Fehler und alle anderen sehen das. Ich hatte mal in Garmisch-Partenkirchen einen Mann, nach unserem Neubau hatten wir oben eine Empore und er saß immer oben auf der Empore, rechts, aber wir waren gut befreundet. Ich sage immer, warum sitzt du eigentlich immer oben? Ja, sagt er, da habe ich eine gute Übersicht. Und dann entscheide ich immer, was da vorne passiert. Richtig, falsch, richtig, falsch. Hat er so ganz offen gesagt. Richtig, falsch. Ja, war jetzt nicht böse gemeint, aber wir konnten es gut miteinander. Ich fand das so toll. Es ist ja manchmal ganz leicht, in der letzten Reihe zu sitzen und die Versprecher und die sonstigen Fehler und so weiter zu sehen. Ja? Vielleicht sagt Paulus deshalb, leide will ich, nimm's hin. Leide will ich. Okay, also, gewiss auch die Gemeinde zu leiten und zu führen, auch organisatorisch. Zusammenfassend, wie so ein Familienvater doch all die Seinen irgendwo im Blick hat und ihnen dienen möchte, dass es ihnen gut geht, so gilt es auch für uns. Mit einem Satz zusammengefasst, der Gemeinde soll es gut gehen, weil der gute Hirte sie lieb hat. Das ist das Ziel. Das hat Gott vor und das ist eine große Verantwortung. Das ist eine große Verantwortung. Der Markus hat eben gesagt, 1. Timotheus 1, da heißt es im Luthertext, wer irgendwie so einen Dienst in der Gemeinde gerne haben möchte, der begehrt ein köstliches Amt. Naja, gut, man muss das andere Wort auch dazu hören, manchmal auch vom Leiden, muss ich auch mal sagen, köstliches Amt, weil eben in der Tat, da braucht man auch ein gewisses Rückgrat dazu, glaube ich, dass man nicht von jedem Wind, wenn man mal angeblasen wird, gleich umkippt an der Stelle. Deshalb das begleitende Gebet, das Gebet um Vollmacht und Weisheit und die Ermutigung. Und noch eins, hin und wieder, nicht zu oft, hin und wieder darf man auch mal Danke sagen. Aus der Gemeinde. Nicht so oft, da werden die hochmütig. Ja, nicht geschimpft, ist ja schon halb gelobt hier im Schwabenland und wir kennen die ganze Geschichte. So, ich muss aber noch schnell was sagen. Dient in der rechten Haltung. Dient in der rechten Haltung. Da geht es um die Art und Weise, wie der Dienst geschieht. Da werden 3 Gefahren genannt. Die galten damals und ich gehe da fest davon aus, dass die auch heute noch da sind. Die erste Gefahr, bitte dient nicht gezwungen. Lästige Pflicht. Sondern freiwillig und mit Freuden. Ja, es gibt ja manchmal vielleicht auch bis hin zu leitenden Diensten. Na, will keiner machen, dann lasse ich mich breitschlagen dazu. So nennt man das. Das ist schlecht. Das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Gegen den eigenen Willen und inneren Auftrag zu dienen, dann wird in Pflichterfüllung etwas heruntergespielt. Da wird etwas unfrei. Da fehlt das Herz. Da fehlt die Freude, auch die zweite Meile eventuell mitzugehen. Da sagt man, ich habe genug getan, Feierabend, Schluss. Das Engagement für mehr. Wo immer das geschieht, ist das schadhaft. Ich würde es fast sogar sagen, tu keinen Dienst nur gezwungenermaßen, nur weil es einer nicht kann. Ich weiß, das ist ein gefährliches Wort, was ich gerade gesagt habe. Ich hatte manchmal den Eindruck bei uns in der großen Gemeinde Heidelberg, dass manche sagten, also putzen ist nicht meine Gabe. Ja, das war nicht die Gabe. Da brauche ich keine Gabe dafür. Da brauche ich Muskeln und den Willen, es zur Ehre des Herrn zu tun. Also man kann das auch überspitzen hier an der Stelle. Ganz gewiss. Deshalb dieses Wort, dienet dem Herrn mit Freuden. Das ist, glaube ich, wichtig, dass ich auch immer wieder mich besinne. Ich diene letztlich und erstlich dem Herrn und nicht den Menschen. Ja, übrigens, wenn ich etwas gegen meinen Willen tue, dann wird der Dienst übrigens auch schwer. Dann wird er schwer. Es wird leicht und ich kann arbeiten, wenn ich es mit Freuden tue. Da kann man noch was draufpacken. In der Tat. Nur Freiwillige können auf Dauer einen gesegneten Dienst tun. Zweitens, nicht aus Gewinnsucht euch selbst bereichern wollend, sondern selbstlos dienen. Das war damals scheinbar ein Problem, heute nicht mehr. Das waren damals die Leute, wir sind ja heute ein bisschen cleverer und so weiter. Das war damals ein Problem, dass eventuell Leute, die in der Gemeinde eine leitende Stellung haben, für ihr eigenes Budget gepredigt haben und so weiter. Damals gab es ja noch nicht so ein Gehalt. Da war das so, dass man so hier so einer kirchlichen Versammlung, da hat man jetzt so einen Opferbeutel rumgegeben und dann gab man ein sogenanntes, wie nannte man das Opfer? Liebesopfer. Für den, zum Beispiel für den Prediger, Liebesopfer. Ich wage das nicht hier heute, ja. Ich bin mir nicht so sicher, was dabei rauskommt hier. Ob ihr wirklich von eurem großartigen Vermögen da genug reintut, dass ich nicht verhungere. Das war ein Liebesopfer. Ja, das war manchmal etwas schwierig. Und vor allen Dingen ist da eine Gefahr, dass ich für meinen Geldbeutel predige. Das heißt, ich möchte sie alle gut bei Laune haben, damit sie auch nachher ihre Liebe da zum Ausdruck bringen mit etwas größeren Scheinen und so weiter. Merken wir die Gefahr einer Abhängigkeit an der Stelle. Ihr Lieben, es ist schlimm, wenn in unserem Land Menschen ohne innere Berufung von ihm Pfarrer werden. Das hat mich immer gestört, schon bei meiner Schulausbildung, wenn dann nach dem Abitur oder so, dann waren die Berufswünsche der Einzelnen in den Zeitungen ausgedruckt. Also Hans Schulze studiert Maschinenbau, Wolfgang, irgendwie ein anderer Name, Schmidt, der studiert Theologie. Ich denke, was, der studiert Theologie? Den habe ich noch nie hier als Christ kennengelernt. Studiert Theologie. Ich halte das für einen Witz. Das muss ich wirklich sagen. Dazu brauche ich eine innere Berufung von Gott. Das ist so wichtig. Nicht nur wegen des Gehaltes oder einer gesicherten Stellung, vielleicht Theologie zu studieren. Ihr Lieben, es ist schlimm, wenn ein Prediger es nicht mehr wagt, das ganze Wort Gottes zu predigen. Weil er dann eventuell die Liebe seiner Herde verlieren könnte. Paulus spricht mal davon, dass man dann predigt, wonach den Leuten die Ohren jucken. Sie hören das, was sie gerne hören möchten. Das ist Ohrenschmalz. Es ist so wichtig, das zu sehen, sich nicht abhängig zu machen. Das ist manchmal ein Kampf. Das ist ganz wichtig. Das, was einem aufgetragen worden ist, auch zu sagen. Und nicht das, was Leute gerne hören möchten. Das gilt nicht nur für Pastoren und Gemeindeleiter. Das gilt, glaube ich, ein Stück weit für jeden. Für jeden Christen, dass man irgendwo von seinem Dienst auch in der Gemeinde den eigenen Vorteil sucht. Die Achtung, die einem sonst vielleicht irgendwo verwehrt geblieben ist, dass man die wenigstens in der Gemeinde kriegt und da groß wird und so weiter, eine größere Beliebtheit. Darf ich mal so sagen, da geht es dem Hirten nicht um das Wohl der Schafe, sondern um die Wolle der Schafe. Wisst ihr um den Unterschied zwischen dem Wohl und der Wolle, er möchte verdienen an den Schafen. Das bleibt auch für uns eine Gefahr. Auch für unsere Politiker. Ja, dass das, was man vor der Wahl sagt, eventuell ganz anders ist als das, was man nach der Wahl tut. Das ist ein Problem. Man schielt nach der Wolle. Weiter. Das Letzte. Nicht herunterherrschend von oben nach unten, sondern vorbildhaft vorangehen. Nicht herunterherrschend. Es gibt ein Buch, das habe ich mir auch mal gekauft, Machtmissbrauch im frommen Gewand. Machtmissbrauch im frommen Gewand. Da geht es nicht um sexuelle Verfehlungen. Das war da nicht so im Blick. Sondern dass Leute, denen vielleicht eine Aufgabe in der Gemeinde zukommt, dass sie die anderen beherrscht haben. Dass sie sie wie Figuren vielleicht benutzt haben. Heruntergeherrscht heißt im Griechischen hier. Heruntergeherrscht. Und genau das Wort steht bei den Endzeitreden bei Jesus, Matthäus 20, die Herrscher der Völker, die Großen der Welt unterdrücken ihre Leute und lassen ihre Macht spüren. Da wird genau dieses Wort benutzt. dass sie ihre Machtposition negativ ausnutzen, indem sie über Menschen herrschen, sie wie Figuren irgendwo hinstellen oder benutzen. Das kann erhebend sein, Macht zu haben. Macht zu haben. Das kann das Selbstbewusstsein heben. Da wird man ein Stückchen größer, aber wer herunterherrscht, der wird auch die Gemeinde dann auch herunterwirtschaften. Und die Gemeinde wird ihnen nicht gut folgen. Deshalb, ich rede nie gerne in der Gemeinde von einem Amt, was man kriegt oder übertragen, anvertraut bekommt, sondern immer vom Dienst, damit es klar ist, es geht um ein Dienen, nicht um ein Herrschen an der Stelle. Und Paulus sagt, wenn ihr der Gefahr entgehen wollt, ganz einfach, macht euch bitte zu Vorbildern in der Gemeinde. Geht voran, werdet leuchtende Vorbilder mit allen Fehlern. Werdet vielleicht auch ein Vorbild daran, wie man zu eigenen Fehlern steht und damit umgeht. Das ist auch möglich. Und dann wird eine Gemeinde auch gern folgen. Das wird prägen. Und die Gemeinde weiß das zu schätzen. Wer leitet, macht Fehler, aber er kann sie auch zugeben. Und das wird das Klima des Miteinanders in der Gemeinde prägen. Ein Wort. Wir sind nicht Herren über den Glauben anderer Leute, sondern wir sind Gehilfen der Freude. Tolles Wort, oder? Wenn man sich das immer wieder vor Augen hält. Wir sind Gehilfen der Freude des Glaubens. Gehilfen, wir helfen dem anderen, dass die Freude noch tiefer durchbricht, in alle Lebensbereiche hineinkommt. An Jesus können wir das lernen. Und das Letzte, es lohnt sich zu dienen. Es lohnt sich zu dienen. Da heißt es doch, wenn der Erzhirte kommen wird, dann wird er segnen. Aber das gilt auch schon heute. Der gute Hirte Jesus beschenkt seine Unterhirten, die Dienenden. Schon jetzt, wer seinen Dienst gut versieht, erfährt Wertschätzung und wird im eigenen Glauben mutig und stark. Das habe ich erlebt. Ich habe vor einiger Zeit einen Vortrag vor vielen Theologen gehalten und habe mal so einen Rückblick auf meinen Dienst gehalten. Da habe ich gesagt, ich bin so dankbar, bei allen Belastungen auch, dass ich diesem Dienst auch selber sehr viel verdanke. Der hat mich immer in der Waage gehalten. Der hat mich bewahrt. Jesus hat mich gesegnet. Auch dort, wo man in das Leben anderer Menschen hineinschauen durfte, dass man gemerkt hat, du, ich bin ja genauso gefährdet wie der, was der gerade sagt. Das hat einen Dienst an mir getan. Toll. Und das glaube ich. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr das erlebt. Bei allem Einsatz, dass ihr auf der anderen Seite auch Segen erfahrt für euch selber. Dass ihr noch abhängiger werdet von ihm, näher zu ihm und vieles andere mehr. Und das Letzte, und einst mit unübertrefflicher Freude. Wir haben keine Zeit heute, muss man mal das Neue Testament lesen, dass Jesus alle Dienenden, alle seine Leute reich beschenken wird, wenn er wiederkommt und sein Reich aufrichtet. Das ist hochinteressant, was die Bibel dazu sagt. Habt ihr vielleicht auch noch nie eine Predigt zugehört? Gut, vielleicht kann man das im Herbst mal ändern. Das ist hochinteressant, was dazu gesagt wird. Er beschenkt. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Jeder Mitarbeitende wird seinen Lohn empfangen, der seinem persönlichen Einsatz entspricht. So schreibt es Paulus. Nicht, dass man durch gute Werke einen Himmel verdienen kann. Dazu ist an anderer Stelle genügend gesagt. Aber dass nichts, was in seinem Namen, zu seiner Ehre getan wird, dass das unbelohnt bleibt. Ihr Lieben, so ein paar kleine Anregungen für unser Miteinander dienen. Nicht nur für die Gemeindeleitung, sondern für jeden. Lasst uns ein Lied miteinander singen und darauf antworten. Vielleicht stehen wir dazu mal auf. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt.